Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Heute beschäftigen wir uns wieder mal mit dem Thema Fintech. Hatten wir ja lange nicht mehr. Bitcoin und Co. kämpfen aktuell gegen hohe Zinsen um die Aufmerksamkeit und KI hat ein wenig die Schlagzeilen in den Medien übernommen.
Vielleicht nochmal für uns alle als Reminder. Fintech steht für Unternehmen, die im Bereich Financial Technology beheimatet sind. Es geht um innovative Konzepte, moderne Technologien, die eben das Thema Finanzen bereichern.
Ja, da gibt es inzwischen ja einige sehr bekannte Namen. N26, Trade Republic, Klarna, Weltsparen oder Revolut zum Beispiel. Speziell Banken oder Zahlungsdienstleister wie Klarna kamen ja kürzlich richtig unter Druck. Keine oder nur spärliche Finanzierungsrunden sorgten für richtig Stress in der Branche.
Hattest du zum Beispiel mitbekommen, dass Bundesfinanzminister Lindner sich mit Finanzinfluencern, also Finfluencern, wie man so schön sagt, getroffen hat? Ja, wenn nicht, ist verständlich, denn es wurde darüber kaum berichtet. Er selbst hat nur ein Foto auf LinkedIn gepostet mit Madame Moneypenny. Die hat natürlich aber auch fleißig gepostet. Aber immerhin hat der Finanzminister ein offenes Ohr für neue Ansätze. Aber was soll er auch machen? Er ist ja technologieoffen, ne?
Und es geht der Fintech-Branche auch wieder besser. Die Zahl der Finanzierungsrunden ist im ersten Quartal wieder angesprungen. Auf 21 Deals mit insgesamt 235 Millionen Euro wurde von Barco Consulting gezählt.
Um das mal einzuordnen, im vierten Quartal waren es gerade mal 6 Deals mit 80 Millionen Euro, also viel weniger. Wir sind aber noch lange nicht auf dem Niveau der letzten Jahre. 2021 gab es regelrechte Finanzierungsexzesse. 181 Finanzierungsrunden mit 4,6 Milliarden Euro.
Teilweise auch 2022 ging das weiter. Zum Beispiel für Trade Republic oder auch Taxfix, die dreistellige Millionenbeträge gesammelt haben. Und da sind wir auch schon bei unserem heutigen Gast, dem CEO von Taxfix, ein alter Bekannter für uns.
Keine Angst vor der Steuererklärung, können wir da nur sagen. Ich glaube, bei manchen ist es auch die Angst davor, die ganzen Unterlagen zusammenzusuchen, wenn man vielleicht hier und da noch nicht ganz so digital ist. Dazu gleich aber mehr in unserem Gespräch. Viel Spaß, abonniert und bewertet uns.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Wir freuen uns, dass heute Martin Ott von Taxfix da ist. Hi Martin.
Hi, hallo.
Hallo, hallo.
Wir stellen unsere Gäste ja immer vor und dein Lebenslauf sagt uns, du hast schon einiges gemacht und das war bestimmt auch nicht immer ganz so einfach, weil ja zumindest sehr, ja, sagen wir mal, bekannte Namen da waren, die bestimmt auch durchaus, ja, sagen wir mal, durchsetzungsstark waren und du warst es wahrscheinlich dann auch. Du warst bei Yamba und den Samba-Brüdern gearbeitet, bei Zuckerberg mit Facebook und dann auch noch einen Abstecher zu WeWork gemacht. Und ja, wer die Apple-Serie WeCrashed kennt, weiß, dass ja viel mehr Superlative brauchen wir nicht. Der Aufstieg und Fall des WeWork-Gründers Adam Neumann sagt dem einen oder anderen vielleicht auch was. Also hast schon eine Menge prominente Namen hinter dich gebracht.
Ja, ob das auf dich abgefärbt hat, das werden wir gleich hören vielleicht. Haben wir dazu dick aufgetragen, um jetzt mal die drei Namen dazu hochzuwerfen. Haben diese Menschen auch eine Rolle für dich gespielt im Sinne von, dass du von denen irgendwas gelernt hast? Oder hast du sie überhaupt gesehen, sagen wir mal so?
Also ja, ich habe all die Menschen gesehen und auch aus Sicherheit ist einige gelernt, natürlich in Erfahrung. Ich sag mal so, das, was, ihr nehmt jetzt diese prominenten Beispiele raus, finde ich auch gut und ich habe da sehr, sehr viel mitgenommen. Aber das, was mich auch bei den Themen immer rumgetrieben hat, war eigentlich das Thema, wie schafft man mit Hilfe von digitalen Technologien Industrien oder traditionelle Wege zu disrupten, ja, also zu verändern und damit Mehrwert für die Menschen zu bringen. Weil das erste Startup, was ich nämlich gemacht habe, hatte nicht so einen tollen und großen Namen und so prominente Möglichkeiten. Ich bin aus der Uni. Ich habe damals in der Nähe von Koblenz studiert. Ich bin hier in Berlin aufgewachsen und dann nach Fallen da gezogen, habe an der WU studiert, Wirtschaft und habe dann mein Studium unterbrochen oder abgebrochen und bin nach Japan gezogen, um mein erstes Startup zu machen. Und da ging es nämlich darum, da sind wir hier in Europa noch alle mit diesen Nokia-Knochen rumgelaufen und so die, vielleicht erinnert ihr euch, so die Schwarz-Weiß-Handys, ja. Wo die Batterie halt auch nicht so lange gehalten. Und in Japan fand ich extrem spannend. Da sind die Menschen schon mit, hatten halt zu Hause nicht so viel Platz und auch keine PCs und so, sondern alle mit dem Handy zuerst ins Internet gegangen. Und die hatten alle schon Farbbildschirme und die Batterie hat mehrere Tage gereicht. Und die Überlegung war, da mal zu schauen, wie schafft man Transparenz in den japanischen Markt damals für Produkte, und habe so eine Community gegründet für nennt sich so Konsumentenbewertung, um dort transparent reinzuschaffen. Und das war also meine, ich sag mal so, die erste Station, auch wo ich überhaupt mit Technologie, mit Startups, mit dieser ganzen Welt zu tun hatte, hatte natürlich auch keine Ahnung. Ich bin kein Programmierer. Ich habe früher mal irgendwie Basic und Turbo Pascal auch zu ewigen Zeiten mal gelernt. Und jetzt zum Glück über die letzten Jahre auch in diesen verschiedenen Stationen wirklich viele brillante und auch tolle Menschen getroffen, die wirklich super auch programmieren können. Also das nur nochmal, um auch diese Brücke zu schlagen, das ist eigentlich, was mich eigentlich rumtreibt. Und das sind weniger die großen Namen, sondern zu schauen, wie schafft man mit Hilfe von Technologien wirklich dort einen Unterschied. Und mein erstes Startup, das hat es jetzt nicht in irgendwelche Podcasts oder Fernsehsendungen geschafft. Ich habe es auch geguckt. Das war dann nicht so ein Erfolg. Und ich bin dann auch zurückgegangen, habe mein Studium zu Ende gemacht. Das hat meine Mutter sehr gefreut. Und jetzt, ja, jetzt bin ich hier und beschäftige mich mit diesem sehr spannenden Thema Steuern.
Ja, über die Steuern sprechen wir auch gleich. Ist auch, mein Vater war oder ist Steuerberater, deswegen bin ich da durchaus offen für das Thema. Aber du hast Startup-Erfahrung und mit Meta, beziehungsweise als du da warst, hieß es, glaube ich, noch Facebook, ne? Als du da das Europageschäft gemacht hast, ist natürlich dann ein sehr extrem großer Konzern, etwas starrer vom Korsett wahrscheinlich auch, von dem, was man nach außen erzählen kann und so. Was ist so für dich, ja, es ist jetzt, sagst du, so das Startup-Leben ist auf jeden Fall besser, wenn man kleiner, agiler ist? Oder ist es so eine Facebook-Meta auch schon so eine Behörde oder gibt es da noch so ein Startup-Spirit?
Nein, also damals, als ich auch dahin kam, das ist auch das, was mich heute wieder reizt, ist, es war ja noch zu Zeiten so kurz vor dem Börsengang, es war noch irgendwie, ich sag mal, im heutigen Jargon würde man sagen, Scale-Up. Und das hatte ich auch vorher gemacht. Vorher habe ich ja so ein Fintech in London gemacht, das war auch ein Startup, da ging es darum, die Western Union Moneygrams zu disrupten mit Hilfe von digitalen Wallets, also Geldüberweisung zu machen für einen Bruchteil der Kosten. Und bin dann zu damals ja noch Facebook gekommen in seiner Zeit. Da war es auch noch ein Startup. Da gab es wirklich noch nicht so viele Leute, auch gerade hier in Europa. Und da ging es darum, Sachen aufzubauen und ja, in einem ganz neuen, sich erinnert euch, es gab damals ja noch StudiVZ, wo man sich angruscheln
so, war toll.
Und SchülerVZ und so. Das, ja, genau. Das war die Zeit. Ja. Und in der Phase bin ich dann dahin. Und das war auch sehr viel noch Startup und Aufbauarbeit. Und als ich dann ging, das waren dann über, weiß ich nicht, 50.000 Mitarbeiter und riesengroß. Und das war dann auch die Phase für mich, gesagt habe, nach 7 Jahren, ich will was Neues machen und auch wieder eigentlich was Kleineres mit aufbauen. Und das ist auch das, muss ich sagen, was mich auch an Taxfix gereizt hat. So, das ist ja auch eine Firma, die habe ich nicht gegründet, sondern brauchte erst wirklich zwei brillante Schweizer Gründer, die nach Deutschland kommen, um das deutsche komplexe Thema Steuern zu lösen, aber auch natürlich wieder in so einer Phase dann reinzukommen, um dort zu helfen, das aufzubauen. Das ist das, was mich reizt.
Ja, man hätte es auch ja Taxfit nennen können, fiel mir gerade auf, aber Taxfix ist auch nicht schlecht.
Taxfix, genau.
Jetzt bist du da ja als CEO angestellt worden, also doch im Sinne von angestellt, aber hast jetzt ja auch gleich zugelangt, also die Anzahl der Mitarbeiter ist ordentlich hochgegangen, jetzt auf 500, glaube ich. Ne? Wo ist denn deine Grenze, wo du dann wieder das weiter suchst? 50.000 oder 500? wo ist da zu viel?
Also ich sag mal so, ich messe nie erstmal, also für mich selbst noch irgendwie fürs Unternehmen, ist, glaube ich, die Anzahl der Mitarbeiter der entscheidende Erfolg, sondern letztendlich geht es darum, und das ist auch das, was uns ja heute rumtreibt, ist wie vielen Menschen können wir helfen? Und also bei uns zum Beispiel diese eine Kennzahl, auf der wir hin optimieren und die mit unseren Mitarbeitern, die wir jede Woche feiern. Wir haben so jede Woche einmal so ein wöchentliches Frühstücksmeeting und haben dann so auch so Frage und Antwort offen und gucken dann auf die Zahlen. Und die eine Zahl, die wir jede Woche dann feiern, ist die Steuerrückerstattung. Und da hatten wir jetzt gerade einen großen Meilenstein, dass wir 2 Milliarden Euro an Steuerrückerstattung
2 Milliarden
zurückgebracht haben, und das sind dann die Meilensteine und auch die Zahlen, die uns antreiben.
Ich gehe mal davon aus, ihr habt nicht nur 2 Kunden.
Genau.
200 genau. Ist auch noch ein bisschen viel, aber ich versuche gerade zu ergründen, wie viel, wie viele Abos ihr habt oder wie viele Kunden ihr habt quasi. Zwei Milliarden.
Ja, also ich, die Zahlen auch, die, ich weiß nicht, ob ihr die gelesen habt, wir haben über 5 Millionen Downloads. Es machen, oder da, wo die Firma auch ursprünglich herkam, natürlich initial über die App mit dem Ziel, auch für die, die es nicht kennen, einfach das Thema Steuern so einfach wie möglich zu machen. Ja, es ist ja auch nichts, was wir unbedingt in der Schule lernen, sondern es wird dann aus einem sehr, sehr komplexen, also nicht nur die Sprache, die Steuersprache ist ja komplex, aber überhaupt eine Steuererklärung. Und das so einfach runterzudampfen, dass es jeder machen kann, ohne Vorkenntnisse. Also diese Idee damals so, dass die Steuererklärung auf den Bierdeckel passen muss, die haben wir so digital umgesetzt in dieser App. So, und jetzt mittlerweile aber auch, früher waren es sehr viele junge Leute, die es erstmal über die App probiert haben, und mittlerweile auch natürlich viele übers Web kommen, wir bieten es selbst für Rentner an und so weiter und so weiter. Also sind jetzt nicht nur die App-Downloads, die uns umtreiben.
Für euch ist es also eigentlich gut, dass dieses Bierdeckelversprechen nie umgesetzt wurde. Dann hattet ihr eine Aufgabe und konntet es möglichst einfach dann umsetzen, weil wenn es so einfach wäre, dann...
Ist es so?
Ja, ist es so?
Ist auf die Frage bezogen?
Also ich würde mir wünschen, dass das viel, viel einfacher ist, auch das umzusetzen. Wir arbeiten ja auch heute eng als Partner, sowohl mit der Politik als auch mit Elster zusammen. Und Elster ist auch ein Partner von uns und die bieten das ja auch heute an, also für alle Menschen. Und trotzdem gibt es ja ein Ökosystem uns, auch viele andere, die halt darauf aufsetzen, um dann den Kundenbedürfnissen entsprechend dort das umzusetzen. Und da gibt es ja, und das war mir vorher auch gar nicht klar, also es geht ja gar nicht um Altersgruppen, ja, jetzt irgendwie die Jungen oder die Alten, sondern es gibt einfach verschiedenste Bedürfnisse, warum die Menschen ihre Steuererklärung machen. Ja, also
oder nicht
machen. Das ist, oder nicht, genau. Also es gibt in Deutschland, und das wissen die wenigsten, 12 Millionen Menschen, die ihre Steuererklärung überhaupt nicht abgeben. Und das, obwohl sie über 1.000 Euro im Schnitt zurückkriegen, das wären 10 Milliarden, 12 Milliarden Euro, die beim Fiskus bleiben. Und das ist ja eigentlich Geld, das für die Menschen gedacht ist, mit einem bestimmten Ziel. Und das da heute nicht ankommt. Und so, und diese Brücke schlagen wir, um es halt simpel zu machen. Und die Leute haben halt da unterschiedliche Bedürfnisse. Die einen sagen, ich verstehe es einfach nicht, es ist mir komplex, mach's zu einfach. Und die anderen haben irgendwie Angst, einen Fehler zu machen. Die Dritten wollen es wieder optimieren, um irgendwie die Steuerersparnis und die Rückerstattung dort das Maximum rauszuholen. Und so hast du eigentlich eine Vielzahl einfach von verschiedenen, ich sag mal so, kundenmenschlichen Bedürfnissen in diesem Steuerumfeld, was nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun hat. Und deshalb gibt es auch verschiedene Lösungen. Das ist auch gut so.
Die Frage hatte ich auch noch ein bisschen aufgeschrieben, Lobbyismus und warum änderte niemand was an dem ganzen Steuerwust? Können wir jetzt wahrscheinlich nicht so ohne weiteres beantworten, aber gehen wir doch mal in Richtung Digitalisierung. Also was, ich habe jetzt die letzten 1-2 Jahre auch mal wieder Steuererklärungen gemacht.
mal wieder?
Und mich krumm und schwarz geärgert über den ganzen Wahnsinn, den ich da beantworten muss und teilweise auch mit Software nicht beantworten konnte. Das war echt katastrophal, von Arbeitszimmer 10%, 100%, 90% und also ein Irrsinn. Aber was passiert jetzt, wenn Digitalisierung kommt? Wir haben jetzt die Lohnsteuerkarte schon digital. Es ist doch jetzt nur ein kleiner Schritt für Elster, sowas, was ihr macht, auch anzubieten, oder? Mit 3 Fragen beantworten, die Steuererklärung abgeben, dann wäre doch euer Geschäftsmodell tot, oder?
Also sehe ich nicht so, weil Elster bietet es ja auch heute an und es gibt ja vielfältige Überlegungen, das auch einfacher zu machen. Auch was ich sagte, die Leute haben halt unterschiedliche Bedürfnisse. Was man heute sieht, trotz dessen ist, die es dann nämlich auch machen, die im Schnitt sind Zahlen, 77% der Menschen verbringen über einen Tag pro Jahr mit ihrer Steuererklärung.
Ja.
So, das ist
nicht
so, so wie du, ja. Und das ist Lebenszeit. Und da gibt's halt diese unterschiedlichen Bedürfnisse hin bis zu dem Punkt, dass die Leute auch sagen, ich will's vielleicht gar nicht machen. Wir haben jetzt auch vor kurzem einen Expertenservice gelauncht, wo wir sagen, okay, es gibt halt die sagen, ach, bleib mir bloß weg, ich verstehe das Ganze gar nicht und ich will's gar nicht selbst machen, sind aber vielleicht auch nicht so interessant heute für Steuerberater. Wir partnern mit Steuerberater, wir machen sowohl für die Steuerberater einfach, weil wir den Prozess vorne digitalisieren und dann hinten helfen mir die Brücke zu schlagen zwischen den Menschen und den Steuerberatern, die dann wirklich auch für die Kunden die Steuererklärung anfertigen, sodass man es gar nicht mehr selbst machen muss. Also es gibt halt eine Vielzahl von Lösungen heute im Markt. Deshalb, ich sag mal so, mache ich mir da wenig Gedanken, dass das, und wir sehen eher das Gegenteil, aber dass das mal irgendwann sich selbst oder dass der Staat, und das sehen wir auch in vielfältigen anderen Bereichen, so kundenfreundliche Erlebnisse anbietet, dass es die privaten Anbieter gar nicht mehr bedarf. Da kann man ja auch in verschiedene andere Bereiche gucken. Und deshalb sehen wir uns ja auch als Partner und arbeiten ja auch eng mit ihnen zusammen, um da einfach das beste Erlebnis für die einzelnen Kundengruppen hinzugestalten.
Mhm. Das heißt, bei euch dürfte es auch ruhig mal komplizierter sein, ja? Also wenn man, keine Ahnung, man ist fest angestellt, ist aber vielleicht noch nebenberuflich unterwegs und dann hier und da und dann auf einmal muss man doch Steuern nachzahlen oder so und kriegt Vorauszahlungen und das ist auch alles kein Problem. Und dann muss ich aber auf einmal euch auch noch bezahlen, verdammt.
Ja, also was wir heute sehen ist, und das ist auch unser absoluter Fokus, dass es 12 Millionen Menschen in Deutschland gibt, die ihre Steuererklärung gar nicht machen, die sie überhaupt nicht machen, weil sie gar keinen Zugang dazu haben. Und das sind weniger die, ich sag mal so, die komplizierten Fälle, die dann auch heute einen Steuerberater haben. Und das ist auch gut so. Also ich auch, dein Vater, wenn du aus der Familie kommst, ist absolut wichtig und braucht man auch. Aber es gibt halt ganz viele Menschen, und das sind eher die einfachen Fälle, und auf die wir uns heute konzentrieren, die sie halt gar nicht machen. Und die wollen wir ansprechen, denen wollen wir ein Angebot geben. Und das sehen wir auch bei den Kunden. Und im Übrigen, und das ist auch nochmal, was wir sehen, dass 24% der Männer noch nie eine Steuererklärung abgegeben haben, aber 37% der Frauen. Das heißt, auch da gibt es noch eine riesen Diskrepanz eigentlich auch zwischen den Geschlechtern. Und das zieht sich natürlich durch. Das ist auch das, was uns umtreibt, bis hin zur finanzielle Teilhabe. Was heißt denn das später für die Rentenlücke und so, wenn man nicht befähigt ist? Und das ist zumindest was, wo wir auch versuchen, unseren Beitrag zu leisten bei uns. Wir sind noch nicht ganz da, aber fast ist das fast Hälfte bei uns schon bei unseren Kunden.
Hängt das nicht damit zusammen, dass vorrangig dann die Männer in der Familie die Steuererklärung machen, oder ist das da ausgeklammert?
Ja, aber es gibt auch, das ist ja eine Gesamtbetrachtung, aber das, was du sagst, wenn es die Männer sind, die in der Familie die Steuererklärung machen, das heißt, warum machen die Frauen nicht die Steuererklärung?
Ja, das wäre ich auch dafür. Dann brauche ich mich nicht rum. Nee, es ist zum Verzweifeln. Aber zu Fraukes Frage vielleicht nochmal überspitzt, weil ich das Thema gerade mit Wärmepumpen hatte und mit Solar. Wer passt in die Skalierung? Ihr wollt ja gerne 12 Millionen Menschen erreichen, sondern erlebe ich dann häufiger, Wärmepumpe gehen bei Ihnen nicht, Sie wohnen in einem reinen Mittelhaus. Und die Solaranlage geht auch nicht, weil Sie wohnen auch in einem reinen Mittelhaus und dann können wir das ganze Dach nicht. Schwupp, bin ich raus aus der Skalierung und komme als Kunde nicht in Frage. Wie ist das bei euch? Also genau, was Frau gesagt hat, wie kompliziert darf es sein, damit ich über Taxfix da über die Runden komme und eine ordentliche Steuererklärung abgeben kann?
Ja, sehr wichtige Frage. Also genau, also diese ganz verschiedenen Spezialfälle und so, die decken wir heute so nicht ab. Und es ist immer, auch wo wir ursprünglich herkamen, aus dieser App, da war immer die Frage zwischen, wie viel Komplexität erlaubt man und wie einfach macht man es, den Menschen, dass sie auch wirklich da durchkommen und es verstehen. So, und uns ursprünglich auf die ganz, ganz simplen, also erstmal nur Arbeitnehmereinkommen, Steuererklärung absolut fokussiert sind wir auch heute. Und ich sag mal so, mittlerweile hat sich auch dort das Angebot erweitert, dass wir auch einige komplexere Fälle, wie ich sagte jetzt, auch Rentner und andere Sachen mitmachen. Aber es ist immer eine Balance zwischen der Einfachheit, damit man die Leute nicht verliert, und wie komplex geht man denn, damit man alle abdeckt? Und wir wollen gar nicht alle abdecken, dafür gibt es auch andere, sondern es so simpel wie möglich halten. Ja, aber da ist auch was, und in dieser Brücke, die wir auch heute schlagen mit unserem neuen Expertenservice, wo wir zukünftig natürlich auch, wenn wir sagen, okay, du willst es jetzt gar nicht selbst machen auf einer App oder so, sondern du willst wirklich einen Steuerberater das machen lassen. Natürlich kann der sich dann solche Sachen auch.
Steuern sind ja auch verdammt kompliziert, weil sich da auch alle 3 Tage irgendwas ändert. Heißt, wie seid ihr so aufgestellt? Habt ihr da inzwischen schon eine Technologie, eine KI oder eine sonstige Technologien, die da alles von Zauberhand in eure App reinprogrammieren, damit das auch alles korrekt berechnet wird und man schon eine Idee hat, was man so zurückbekommt? oder habt ihr da schon 5 Steuerberater sitzen, noch 3 Rechtsanwälte und 5 Programmierer, damit das alles funktioniert? Oder wie seid ihr so aufgestellt?
Ja, also das wäre schön, wenn das heute schon wie von Zauberhand ginge. Ist es in der Wirklichkeit, und es geht jetzt natürlich auch durch die Presse, habt ihr ja auch einige Podcasts dazu gemacht in den vergangenen Wochen und Monaten. Aber da sehen wir, dass die KI leider noch nicht so weit ist, sondern wir haben wirklich auch, wenn die neue Steuergesetzgebung rauskommt, wir haben dann wirklich Steuerexperten, die sich da hinsetzen. Wir haben eine Technologie gebaut, dass es nicht wirklich Programmierer braucht, um das jetzt wirklich hart zu coden, sondern die wirklich dass bei uns die Steuerexperten selbst die Steuerlogik zusammenbauen können. Das haben wir schon gemacht. Hm. Aber ist noch nicht ganz durch KI ersetzt. Wo sehen wir oder wo setzen wir das heute schon ein? Ja, also das eine Beispiel ist OCR, also sozusagen Bilderkennung. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich gehe durch die App und mache beantworte ein paar Fragen, ähnlicher wie so Dialog mit einem Steuerberater und mache dann ein Foto von meiner Gehaltsabrechnung. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass dann die Zahlen auch stimmen. Ne? So, und bis hin zu, weiß ich nicht, NLP, also Natural Language Processing Algorithmen, die einfach uns helfen, auch dann die Benutzeranfragen besser zu verstehen und noch irgendwie ein besseres dialogorientiertes Ergebnis zu schaffen oder zukünftig natürlich auch dann wirklich mit, weiß ich nicht, mit Machine Learning zu schauen, ja, wie man wirklich sehr, sehr, nicht nur wir machen heute, dampfen wir aus 3000 verschiedenen Fragen irgendwie das runter im Schnitt dann zugeschnitten, aber so auf, sagen wir so zwischen 50 und 90, so 70 Fragen im Schnitt, die man beantworten muss. Und da hilft natürlich zukünftig auch die Technologie, das dann irgendwann mal komplett individualisiert zu machen mit einer ganz individualisierten Empfehlung für die Steueroptimierung und so. Aber momentan sehen wir, dass KI noch keine menschlichen Erfahrungen ersetzen kann. Bis hin natürlich, wir versuchen das zu digitalisieren, aber bis hin dann zu dem Steuerberater, der das hintenrum mit unseren Partnern dann in so einem Expertenservice dann natürlich auch direkt abdeckt.
Da muss ich nochmal einhaken, weil wir das jetzt auch auf der Hannover Messe gesehen haben mit Aleph Alpha und wie die dann doch ganz spezialisiert für eine Branche eine KI trainieren. Und ich habe letztens auch, hatte ich mal den Erklärmodus da probiert. So, da kann man ja eingeben, erklär mir bitte wie einem Fünfjährigen, was ist Quantentechnologie oder so. Ja, also manchmal ist es ja wirklich so, man steht auf dem Schlauch und dann sagen, geben Sie bitte an, zu wie viel Prozent Sie Ihr Arbeitszimmer nutzen oder zu wie viel was Prozent jetzt von der Arbeitszeit, von der Freizeit oder und dann kann man nochmal nachfragen. Also das fehlt dann manchmal, finde ich, im Service zu sagen, erklär mir das bitte genauer, was du meinst. Ja, man steht da manchmal wirklich auf dem Schlauch, ne? Also, ja. Also da könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass eine KI wirklich weiterhelfen könnte.
Ja, unbedingt. Und das wird auch kommen und so. Und das machen wir halt heute noch klassisch, dass wir, ich sag mal so, über Foren, über unsere Webseite, wo unsere Experten dann Fragen beantworten, natürlich auch in unseren Customer Service Centern dann natürlich sehr, sehr viele Anfragen beantworten. Und ja, zukünftig, da kann natürlich KI helfen, das noch wesentlich besser zu machen und diesen Dialog wesentlich besser zu gestalten, auf alle Fälle.
Will Zalando ja jetzt auch machen bald so Shopping-Beratung mit ChatGPT.
Genau, die Hose hat zwei Löcher, da musst du die Beine durchstecken.
Nein, das steht dir nicht. Kauf was anderes.
Ich weiß nicht, ich sehe manchmal auch so ein bisschen den Datenproblem, also wie oft suche ich dann meinen Unterlagen, was? Welche Versicherungsnummer muss ich denn da jetzt? Und so, ne, da fehlt, das wäre echt hilfreich, wenn ihr, wie auch immer, Zugriff auch auf die Versicherung hättet und sagen, der Kunde XY hat bei euch eine Lebensversicherung, gebt mir doch mal digital jetzt mal die Nummer da raus und ich muss die nicht suchen irgendwo in irgendwelchen Unterlagen. Ist da irgendwann mal was im Kommen oder hängt das am Datenschutz oder wollen wir das gar nicht? Woran liegt das?
Ist immer so, es ist sicherlich eine Frage, was ist sauber aus den einzelnen Industrien letztendlich beim Finanzamt hinterlegt? Und da kommt es drauf an. Und da das ist natürlich was, wo, muss man auch sagen, im internationalen Vergleich Deutschland noch eine ganze Ecke hinterherhinkt. Es gibt in einigen Bereichen natürlich, wo das schon funktioniert, weiß ich nicht, in Banken, Kapitalerträge und so, das kommt da natürlich an, aber natürlich nicht in der Form, dass man das einfach heute so für jeden einfach aufbereiten könnte. Das wünschen wir uns, das ist auch unsere Bitte natürlich auch an die Politik. Und
habt ihr Herrn Wissing schon mal Bescheid gesagt, oder?
Da fragen wir den richtig.
Digitale Identität und so, wäre mal ganz schick.
Aber ich sag mal so, wir reden ja über Politik, so das, was ja muss ich der Bundesregierung auch sagen, was ja sehr, zumindest zum Teil progressiv ist, was wir jetzt sehen, ist mit der Startup-Agenda, was da zum Teil passiert oder jetzt gerade, was uns natürlich auch umtreibt, hier als Fintech auch in Berlin, das gute, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz oder sowas gerade kam, das sind natürlich auch Themen, die uns umtreiben. Mhm. Ja? Und wir haben, um das nochmal als Beispiel zu bringen von unseren Entwicklern, sind über 80% keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Mhm. weil wir einfach auf die Experten, und es ist ja schon so, man muss Experten aus dem Ausland holen, um hier dann Steuertechnologie zu bauen. Aber da sind wir auch drauf angewiesen. Und da ist ja jetzt sehr, sehr viel passiert, was schon gut ist, dass man irgendwie nicht mehr irgendwie einen, weiß ich nicht, Doktor aus Harvard haben muss und irgendwie fließend Deutsch sprechen kann, wenn man als Programmierer hier rüberkommt. Ist aber immer noch sehr komplex mit dem Punktesystem und was gerade bei uns wieder ein Fall war, ein wirklich genialer Programmierer aus den Philippinen, der doch alle Anforderungen erfüllt und hat dann mit dem Visum aber 4 Monate gedauert. Weil das ist halt nicht digitalisiert, obwohl alles vorlag und so. Also da haben wir schon, obwohl es in die richtige Richtung geht, doch schon noch einen sehr, sehr großen Aufholbedarf, auch solche Bereiche zu digitalisieren, damit das Ganze dann gut funktioniert.
Und wie geht's den Fintechs in Deutschland so insgesamt?
Wie geht's den Fintechs? Also ihr interviewt ja sicherlich einige.
In letzter Zeit nicht
gut,
so
aber
richtig.
Im Moment, ja, und außerdem, ja. Sag mal, es ist ja jetzt gerade auch nicht so dolle. Ich meine, klar, jetzt Rezession ist irgendwie abgesagt, aber trotzdem, Investoren gerade sind ja, schmeißen jetzt nicht unbedingt mit ihrem Geld um sich.
Ja, das ist, also ich sag mal so, wenn ich mir so den Fintech-Standort Deutschland anschaue, der steht natürlich auch aktuell wie viele andere Branchen, jetzt nicht nur Fintech, aber auch andere Startups vor enormen Herausforderungen. Und das, was du ansprachst, ist gerade natürlich die Investition. Ich glaube, irgendwie in Q4 oder letztes Halbjahr letzten Jahres im Vergleich zum Jahr zuvor war es irgendwie 75% weniger Investment in dem Bereich. Und das sieht man natürlich auch. Und die Risikokapitalgeber sind aktuell natürlich wesentlich mehr darauf fokussiert, auf, nachhaltiges, dann auch profitables Wachstum und nicht nur Wachstum um jeden Preis. Und das sieht man auch. Das sieht man natürlich in den spätphasigen Unternehmen, aber auch gerade bei den sehr frühen, bei den Startups auch, was da jetzt gerade gefundet wird, dass das schon immer natürlich die Fragen sind, wie nachhaltig ist, wie sehr ist das kundenzentriert, wie stellt man die in den Mittelpunkt und natürlich auch, wie sieht das Geschäftsmodell dahinter aus?
Das hatten wir auch im Intro. 21 Deals jetzt im ersten Quartal mit 251 Millionen.
Aha.
Und die Anzahl der Deals war schon wieder okay fürs erste Quartal, aber die Summe deutlich weniger. Ihr wart noch mit die Letzten, die eine dreistellige Summe bekommen haben.
Ja.
Ändert sich da, du kennst ja die Gründer von Taxwix, ihr seid ja sicherlich d'accord in der Arbeitsweise und so, aber hat sich da was geändert, dass jetzt dann doch mehr guckt, dass wir nachhaltiger das Geschäftsmodell aufstellen, ein bisschen was variieren, nicht mehr Wachstum um jeden Preis, oder ist doch für euch das noch wichtig, Wachstum um jeden Preis?
Nein, also ich sag mal so, das ist ganz klar, auch wie bei allen anderen. Also es war noch nie Wachstum um jeden Preis. Das ist wichtig, es ging immer um den Kunden und es nachhaltig zu gestalten. Aber selbstverständlich, auch wir schauen natürlich, ähnlich wie andere in der Branche, mit welchem Wachstum will man letztendlich erfahren? Wie investiert man wirklich nachhaltig? Natürlich auch in neue Geschäftsbereiche. Aber es ist nicht Wachstum in jedem Preis, sondern das Ziel ist schon, nachhaltig ein profitables Geschäft aufzubauen. Mhm.
Unsere Schulnotenfrage zum Schluss ist natürlich auch für dich da. Welche Note würdest du denn dem Fintech-Standort Deutschland geben?
Dem Fintech-Standort Deutschland?
Ja, darfst dich halt nicht so selbst nur bewerten, ne? Das wäre ja langweilig.
Nein, ich bin ja eigentlich immer Optimist, weil ich sehe viele, viele ganz tolle Innovationen aus Deutschland. Also und das auch im internationalen Vergleich, muss ich ehrlich sagen. Wir haben jetzt über die Finanzierung gesprochen, dass das momentan, ist ja auch gut und gesund und nachhaltig, jetzt nicht mehr ganz so läuft wie irgendwie noch vor 2 Jahren. Aber es sind trotzdem immer noch wirklich tolle Sachen, die auch in Deutschland gebaut werden. Von daher wäre ich da gar nicht so negativ. Ich würde Deutschland eigentlich auch im internationalen Vergleich wahrscheinlich eine gute 2 geben.
Oh, sehr gut.
Eine Ausnahme.
Ja.
Das hören wir gerne.
Danke, Martin Ott.
Dankeschön.
Nein, vielen Dank euch. Spaß gemacht.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.